Liebe Geschwister, liebe Freunde, lasst uns miteinander einen Abschnitt lesen aus Apostelgeschichte 17, da geht es um die zweite Missionsreise des Apostels Paulus. Ab Vers 16 wird beschrieben, wie er nach Athen gekommen war, um dort das Evangelium zu verkündigen. Ich lese Apostelgeschichte 17, schon ab Vers 14 wegen des Zusammenhangs. Da sandten aber die Brüder alsbald den Paulus fort, um nach dem Meere hinzugehen. Aber sowohl Silas als Timotheus blieben daselbst. Die aber den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und als sie für Silas und Timotheus Befehl empfangen hatten, dass sie so bald wie möglich zu ihm kommen sollten, reisten sie ab. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markte an jedem Tag mit denen, welche gerade herzukamen. Aber auch etliche der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und etliche sagten, was will doch dieser Schwätzer sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von welcher du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Zunächst mal bis hierhin. Wir haben hier ein Beispiel, wie der Apostel Paulus als Evangelist gewirkt hat. Nicht wahr? In Epheser 4 lesen wir davon, wie der Herr Jesus der Versammlung, der Gemeinde, Gaben gegeben hat. Und da steht in Epheser 4, Vers 11, und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Nun, der Apostel Paulus war Apostel, er war auch Prophet, hat ja auch als Prophet über die Zukunft geschrieben, 2. Timotheusbrief zum Beispiel, 2. Thessalonicher und so weiter. Aber er war auch Evangelist und da in Apostelgeschichte 17 sehen wir ihn jetzt nicht so sehr als Apostel oder als Prophet, sondern eben als Evangelist. Nun, erstaunt es vielleicht, hier steht, dass der Herr Jesus alle diese Gaben auch die Evangelisten gegeben hat. Wozu? Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Nun könnte man sagen, ja, aber die Evangelisten sind doch gegeben für die Verlorenen. Natürlich, ist auch richtig so. Der Evangelist ist ein Gläubiger, der eine ganz ausgesprochene Begabung hat, die frohe Botschaft zu verkündigen. Nicht alle Gläubigen sind Evangelisten, aber alle sind berufen zu evangelisieren. Genauso wie Paulus dem Timotheus sagt in 2. Timotheus 4, tue das Werk eines Evangelisten. Das heißt nun nicht mit Bestimmtheit, dass Timotheus ein Evangelist war, aber es macht deutlich, er soll die Aufgabe, die ein Evangelist tut, soll er tun. Und das gilt für uns alle. Der Missionsbefehl, Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24, gilt für alle Erlösten. Aber jetzt eben hier die Evangelisten zur Vollendung der Heiligen. Und da sehen wir Folgendes. Der Apostel Paulus hat als Evangelist an Ungläubigen gewirkt in Athen. Aber mit dem Beispiel, das uns gegeben wird, ist das eben eine Ermutigung für alle Gläubigen, damit wir lernen, wie wir das Evangelium verkündigen sollen. Also der Evangelist hat eben nicht nur eine Aufgabe an den Ungläubigen, sondern auch an den Gläubigen, um durch sein Beispiel, seine Anleitungen eben zu helfen, dass die Gläubigen ihren Dienst im Evangelium tun können. Und das ist damit gemeint, für das Werk des Dienstes, so dass alle Gläubigen ihren Dienst des Zeugnisgebens erfüllen können. In diesem Sinn wollen wir diesen Abschnitt Paulus in Athen zusammen betrachten. Wir haben bereits gesehen, dass Paulus auf seine Freunde Silas und Timotheus warten musste in Athen. Und man kann sich so fragen, was soll ein Evangelist tun in einer Großstadt, wenn er warten muss? Nun, Paulus hat einen Stadtrundgang gemacht. Und da hat er die Stadt gesehen, voll von Götzenbildern. Und das hat ihn innerlich aufgewühlt und erregt, erzürnt. Nun, es gibt eine Überlieferung aus der Antike, die sagt, es war damals einfacher, in Athen einem Gott zu begegnen als einem Menschen. Das will schon was heißen. An allen Ecken waren diese Götterbilder angebracht. Und es war nicht so, dass der Apostel Paulus kein Verständnis für Kunst hatte. Nein, von der Bibel her hat man automatisch ein Verständnis für Kunst. Wenn wir denken an Leute wie Bezalel, das war ja der Künstler zur Zeit von Mose, der den siebenarmigen Leuchter herstellen musste und den übrigens aus einem Talent Gold, etwa 45 Kilo Gold, und der Leuchter, der hatte hohle Arme. Der hebräische Ausdruck Kaneh für die Arme meint ein hohles Rohr. Das Wort sonst für zum Schilfrohr zum Beispiel. Und das muss man mal einem Goldschmied sagen. Wie würdest du einen siebenarmigen Leuchter herstellen, der hohle Arme hat? Kein Problem. Würde ich gießen mit einer Vorlage. In der Bibel steht, der musste das in getriebener Arbeit herstellen. Das geht nicht. Hat er aber geschafft. Und er war vom Heiligen Geist erfüllt. Mit dem Geist der Weisheit. Er hat das machen können. Das ist ein echtes Problem für jeden Goldschmied. Und dann sogar noch mit Mandelblüten angebracht. Knauf und 22 Mandelblüten, Knauf und Blume. Ja, also der Apostel Paulus war nicht gegen Kunst, aber er sah hinter dieser hohen Kunst der Griechen, so menschliche Statuen herzustellen. Und übrigens, es ist auch ganz erstaunlich, wenn man diese Bilder anschaut, wie zum Beispiel die Kleider aussehen. Die haben so eine Leichtigkeit drin, da meint man, obwohl es Material Stein ist, das sei wirklich ein leichter Stoff, den die anhaben. Aber der Apostel Paulus sah, dahinter verstecken sich Dämonen. Die werden durch diese Bilder verehrt. Und das erklärt er ja deutlich in 1. Korinther 10, dass das, was die Heiden den Götzen opfern, das opfern sie den Dämonen. Und so hat ihn das zutiefst erregt, diese Gefangenschaft im Reich der Schlange, von der Athen nur so geprägt war. Und dann, Vers 17, Paulus unterredete sich in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern. Die Synagoge war ja eine interessante Einrichtung. Die finden wir im Alten Testament noch nicht vorgeschrieben. Aber nach der Rückkehr aus Babylon hat man dann in der weiteren Zeit begonnen, Synagogen einzurichten im ganzen Land Israel. Und zwar hat man ja erlebt, die Katastrophe der Wegführung der Juden nach Babylon. Und da musste man sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, wie können wir verhindern, dass nie mehr so eine Katastrophe geschehen wird. Und es war klar, der Grund der babylonischen Gefangenschaft, das war Ungehorsam gegen das Wort Gottes. Und so müssen wir jetzt eben dafür sorgen, dass das Wort Gottes regelmäßig an allen Sabbaten im ganzen Land gelesen wird. Und so entstand die Institution der Synagogen. Und bereits in der Zeit, schon vor Christi Geburt, sind viele Juden ausgewandert, die haben Handel getrieben rund ums Mittelmeer. Und da haben sie in allen möglichen Großstädten haben sie Synagogen eingerichtet. Und im 3. Jahrhundert vor Christus wurde ja die Bibel in Ägypten sogar auf Griechisch übersetzt. Und da tat sich bereits eine Tür auf für die Heiden, die ja normalerweise unmöglich Hebräisch verstehen konnten, um die Bibel kennenzulernen. Und so kamen in allen möglichen heidnischen Städten kam eben die Bibel hin. Das war eigentlich schon eine Vorbereitung Gottes im Blick auf das Evangelium. Und darum, als der Apostel Paulus da seine Missionsreisen machte, da hat er immer in den Großstädten zuerst gesucht, wo gibt's eine Synagoge? Das war eben schon eine Vorbereitung fürs Evangelium. Da konnte er aufgrund des Alten Testaments predigen und zeigen, Jesus, der Messias, ist der Messias, er ist gekommen. Und so konnte er sehr schnell Juden überzeugen. Und solche kamen zum Glauben an allen Orten. Und da konnte er auch sehr schnell eine neue Versammlung gründen. Denn das waren zwar Frischbekehrte, aber die waren ja schon Kindsbein an im Wort Gottes verwurzelt. Und da war es ihm eben möglich, dann nach kurzer Zeit schon wieder weiterzugehen an einen anderen Ort. So war er nicht blockiert für Jahre an einem einzigen Ort. Und da war dann bereits eine tragfähige Versammlung. Und wenn dann auch Heiden zum Glauben kamen, dann konnten die gläubigen Juden, die weiterführen und überhaupt schon ins Alte Testament einführen. Ja, das war so die Strategie. Der Apostel Paulus hat in der Apostelgeschichte immer die Ballungszentren aufgesucht. Das nicht auf die Bauernhöfe weit im Hinterland gegangen. Sondern immer die Ballungszentren. Da, wo viele Menschen waren. Und da hat er eben den Brückenkopf gesucht. Das war eben die Synagoge. Gut, da gab es auch Ausnahmen. In Philippi, Apostelgeschichte 16, gab es gar keine Synagoge. Aber da hat er einen Frauengebetskreis gefunden, unten am Fluss. Um eine Synagoge zu bilden, da mussten es mindestens 10 Männer sein. Die Rabbiner haben gesagt, es ist so, dass 10 Männer sind das Mindestzeugnis in einer Stadt. Und woher haben sie das gehabt? Ja. Vor der Zerstörung von Sodom und Gomorra, da hat doch Abraham den Herrn gebeten, wenn 50 Gerechte in dieser Stadt sind, verschone die Stadt. Und der Herr hat eingewilligt. Da ging er runter, 45 und so weiter, bis auf 10. 10 war das Minimum, das da ein von Gott anerkanntes Zeugnis war. Und so haben die gesagt, 10 Männer ist das Minimum für eine Synagoge. Ja, und wenn die Männer nicht da waren, ja dann, in Philippi waren das Frauen, dann haben sie einfach einen Frauengebetskreis da unten gehabt. Aber das war dann auch für den Apostel Paulus ein Brückenkopf und da kam ja die Lydia zum Glauben. Ja, die Lydia war ja eigentlich keine Jüdin, aber das war eine Heidin, die sich schon für den Glauben an den Gott des Alten Testaments interessiert hatte. Und auch das haben wir hier in Apostelgeschichte 17, Vers 17, in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern. Der Ausdruck, die Anbeter, das war ein Fachausdruck für Nichtjuden, die begannen, den Gott der Bibel anzubeten. Das waren also Heiden, die eben den Zugang über die griechische Übersetzung des Alten Testaments und über die Synagoge gefunden haben. Und so hat also der Apostel Paulus da gepredigt, konnte in Kürze unzählige Versammlungen gründen und von dort, von den Ballungszentren aus, haben dann die Gläubigen begonnen, das Hinterland zu evangelisieren. Und jetzt versteht man auch, woher das Wort Heiden kommt. Die Heiden, das waren eben die Leute, die im Hinterland auf der Heide wohnten. Und die hat man erst später, also das Christentum hat sich im ersten Jahrhundert in allen möglichen Ballungszentren rund ums Mittelmeer ausgebreitet. Und dann im zweiten Jahrhundert kam das Evangelium zu denen, die noch nichts gehört hatten. Das waren die Heiden. Und auf Lateinisch Paganus ist das Wort für Heiden. Das ist eben der auf der Heide. Das ist genau das Gleiche. Aber wir sehen, der Apostel Paulus hat also nicht irgendwie gewirkt, sondern er hat sich überlegt, was ist das Beste, wie kann ich eben möglichst viele Versammlungen neu gründen. Und so hat er gehandelt. Und nun, hier sehen wir in Vers 17, er ging dann auch auf den Marktplatz und hat dort mit allen Leuten gesprochen. Und da gab es auch epikureische und stoische Philosophen, die ihn auslachten, zum Teil. Nun, die Epikuräer, das waren Philosophen, die sagten sich, was ist der Sinn des Lebens? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, der Sinn des Lebens ist, dass man möglichst glücklich lebt. Und wie kann man möglichst glücklich leben? Ja, indem man das Leben wirklich genießt. Aber die waren so intelligent, dass sie wussten, wenn man überbordend, ohne Maßstäbe und ohne Schranken genießt, dann ist der Genuss gar kein Genuss mehr. Darum haben sie gesagt, genießen darf man nur mit Maß, sonst ist es kein Genuss. Also die waren viel intelligenter als viele Leute in unserer heutigen Zeit, die denken, wenn man einfach drauf losgenießt, dann hat man etwas vom Leben. Ja, etwas. Die wollten alles vom Leben und darum wussten sie, man muss mit Schranken genießen. Die waren nicht wirklich Atheisten, aber sie glaubten, die Welt sei von selbst entstanden. Ihre Philosophie beginnt so. Am Anfang fielen die Atome, die wussten schon was von Atomen, die fielen von oben nach unten. Leider gibt es heute keine Epikuräer mehr. Ich würde gerne einmal einen Epikuräer fragen, warum fielen die Atome von oben nach unten? Aber die sind alle gestorben, da kann man nicht mehr fragen. Und dann sagten sie, die Atome hätten sich dann so zufällig miteinander verbunden und so sei die Welt entstanden. Die Pflanzen, die Tiere und der Mensch. Alles durch Zufall. Also, die hatten die Evolutionslehre schon lange vor Darwin. Das heißt, die waren damals schon so modern, oder man könnte sagen, die Darwinisten sind so altmodisch, ja. Es kommt darauf an, wie man es anschaut, ja. Aber sie glaubten trotzdem, es gäbe Götter. Nur sagten sie, die Götter, die leben ganz für sich, eben richtig epikuräisch. Die wollen das Leben genießen. Und wenn die etwas mit den Menschen zu tun hätten, dann könnten sie es gar nicht genießen. Weil wenn man mit den Menschen zu tun hat, bekommt man selber auch Probleme. Und so haben sie auch gesagt, man soll nichts zu tun haben mit Menschen, die Probleme haben. Sonst kann man das Leben nicht mehr genießen. Das waren richtige Egoisten. Aber wirklich schlaue, intelligente Egoisten. Und ich meine, wir wissen ja das, wenn man Seelsorge macht, das ist effektiv so, da kriegt man auch Probleme. Wenn man mit den Problemen konfrontiert ist. Aber der Herr lehrt uns eben, wie wir seine Liebe, seine selbstlose Liebe auch weitergeben sollen. Und da sollen wir uns auch mit den Nöten der anderen eben eins machen. Ja, aber das waren richtige Egoisten. Und jetzt verstehen wir auch ausgesprochene Feinde des Evangeliums. Und dann gab es noch die Stoiker. Die Stoiker, die haben sich gesagt, ja, eben, dass der Mensch wirklich das Leben so richtig meistern kann, da muss er eben das Problem des Leidens muss er da meistern können. Und das geht so, wir müssen gegenüber dem Leiden völlig gefühlslos sein. Darum spricht man von der stoischen Miene. Man leidet, man sieht nichts. Völlig coole Miene. Das sind die Stoiker gewesen. Und auch das war ein Feind des Evangeliums. Denn es gab ja einige, die sagten, was will doch dieser Schwätzer sagen? Und da sehen wir auch diese Ansicht, gegenüber dem Leiden gefühlslos zu sein, also gegenüber dem eigenen Leiden, das ist überhaupt nicht biblisch. Wir sehen in Hebräer 12, wenn der Herr uns erziehen muss, züchtigen muss, dann führt er uns durch Leiden hindurch. Aber da steht in Hebräer 12, ich lese ab Vers 10, da steht von unseren natürlichen Vätern, denn jene freilich züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Übrigens ist interessant, der Apostel Paulus sagt hier im Hebräerbrief nicht, unsere Väter, die züchtigten uns dauernd. Ja, für wenige Tage. Da, wo es wirklich nötig ist, das ist nicht ein Dauerzustand. Für wenige Tage, nach ihrem Gutdünken, eben, ich meine, wenn man Vater ist, dann im Nachhinein weiß man es dann immer wieder besser, oh, dort, das war jetzt zu viel. Oder dort das war wieder zu lasch. Im Nachhinein weiß man es immer besser, oder? Also da wird deutlich gemacht, wie, dass es eben eine Unvollkommenheit dahinter ist. Nach ihrem Gutdünken, in bester Meinung. Er aber, unser himmlischer Vater, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Hernach aber gibt es die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also, wir dürfen wirklich jedes Leid, das der Vater in unserem Leben zulässt, das müssen wir nicht mit stoischer Miene ertragen, sondern wir dürfen wirklich sagen, wir sind traurig und es ist kein Gegenstand der Freude, sondern Traurigkeit, aber wir wissen hernach die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Es hat alles einen Sinn, auch wenn wir es im Moment gar nicht verstehen. Und dann möchte ich noch einen schönen Vers zeigen in Klagelieder, gleich nach dem Buch Jeremia. Klagelieder 3, Vers 19. Das ist ein Befehl. Mache dich auf, klage in der Nacht, beim Beginn der Nachtwachen. Schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn. Hebe deine Hände zu ihm empor für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn. Das hat nichts zu tun mit stoischer Philosophie. Wirklich die Nöte dem Herrn hinschütten, ausschütten vor ihm, aber eben im Vertrauen, er kann helfen, er kann eingreifen. So, jetzt haben wir gesehen, diese Epikuräer und Stoiker griffen ihn an. Etliche sagten, was will doch dieser Schwätzer sagen? Schwätzer auf Griechisch ist hier Spermologos. Das heißt Saatpicker, Körnerpicker. Und bezeichnet eine Saatkrähe, die mal hier etwas pickt und dann dort und wieder dort. Und damit wollten sie sagen, das ist ein törichter Schwätzer, der versteht nichts von Philosophie. Der pickt mal da etwas auf und dort, aber der hat kein zusammenhängendes, in sich geschlossenes System wie wir, nicht wahr? Nun, das muss man, wenn man das Evangelium weitergibt, mit dem muss man leben. Dass man als unkompetent, als dumm, als töricht abgetan wird, das gehört einfach dazu, die Schmach des Christus zu tragen. Aber das andere, das war nicht so ganz einfach zu tragen. Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Das war eine gefährliche Aussage. Ich will gleich erklären, warum. Aber vorher noch dieses, komisch. Wie kommen die Leute dazu, zu denken, der verkündigt fremde Götter? Da kommt doch der Apostel Paulus und spricht über den einen wahren Gott. Und die meinen, er spreche über Götter. Da merkt man, wie schwierig es ist, in einer solchen Stadt, wo die Finsternis vorherrscht, das Licht des Evangeliums hineinzubringen. Die Leute verstehen gar nicht einfach so auf Anhieb, was wir sagen wollen. Nun, Lukas erklärt uns, warum, weil er ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Die hatten also gehört, er spricht von einem Jesus, dachten sie, das ist irgendein Gott. Und dann sprach er auch über die Auferstehung, griechisch Anastasis, Anna heißt wieder, Stasis, aufstehen. Aber der Begriff Auferstehung war für die Griechen etwas völlig Fremdes. Also ein griechisches Wort, das sie gar nicht richtig verstanden. Und weil die Griechen glaubten ja im Allgemeinen an ein Leben nach dem Tod. Aber sie glaubten, der Körper stirbt, die Seele geht ins Jenseits, über den Fluss, über den Todesfluss. Aber dann kommt sie nicht mehr zurück. Und der Körper wird nie mehr auferstehen. Und der Philosoph Plato hat ja sogar gesagt, dass alle Materie ist schlecht, nur das Geistige ist gut. Und darum war für ihn der Körper das Gefängnis der Seele. Und wenn der Mensch stirbt, endlich wird der Geist, die Seele frei von diesem Gefängnis. Und die Idee, dass der Körper wieder auferweckt werden sollte, das war etwas ganz Fremdes. Und so meinten sie, Anastasis ist wahrscheinlich irgendeine Göttin. So wie es gibt ja die Göttin des Sieges bei den Griechen, Nike und andere so abstrakte Begriffe, die Göttin der Gerechtigkeit, dachte ich, das ist die Göttin der Auferstehung. Ja, es ist schon ziemlich schwierig, sich verständlich zu machen. Aber, ich habe gesagt, das war gefährlich. Er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Und zwar müssen wir jetzt zurückblenden ein paar Jahrhunderte. Um 400 vor Christus ungefähr lebte Sokrates in Athen. Ein Philosoph, der ist ja bekannt geworden, der hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Der hat immer mit den Leuten gesprochen und hat sie gefragt. Die haben Antworten gegeben und hat weiter gefragt, ja, warum glaubst du an das? Warum bist du überzeugt, dass das so ist? Warum? Und am Schluss brachte sie an den Punkt, da musste sie sagen, ich weiß doch nicht. Er wollte jetzt sagen, euer ganzes Denken hat überhaupt kein Fundament. Und wenn er sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß, dann war das nicht besonders bescheiden, sondern er wollte damit sagen, ich bin eigentlich der Einzige, der das wirklich realisiert, dass wir gar nichts wissen. Nun, die Eltern seiner Schüler hatten ein Problem mit ihm und hatten ihn angeklagt vor dem Areopag, dem Religionsministerium, und haben gesagt, dieser Mann bringt fremde Götter nach Athen. Der Areopag hat das dann untersucht und ihn schließlich zum Tod durch den Giftbecher verurteilt. Und so starb Sokrates. Es war allerdings eine Lüge. Er hat gar nicht fremde Götter nach Athen gebracht, aber so ist er gestorben. Und jetzt muss man sich vorstellen, ein paar Jahrhunderte später kommt der Judenchrist Paulus nach Athen und da sagen manche, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Ja, wirklich gefährlich, nicht wahr? Und jetzt sehen wir den nächsten Schritt, Vers 19. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag. Das ist ja genau dieses Richtergremium, das schon Sokrates getötet hat. Und dann wird gesagt, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von welcher du redest. Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Ja, es ist noch nicht so ganz schlimm. Es ist mehr ein Konsultativverfahren. Die wollen mal zuerst überhaupt herausfinden, was sagt ihr? Es gibt keine Vorverurteilung. Und dann erklärt uns Lukas, damals, Jahrhunderte nach Sokrates, waren die auch nicht mehr so besorgt wie früher. Denn dieser Wunsch zu wissen, was er eigentlich da erzählt, war nicht so sehr motiviert von ihrer Religionsideologie her, als vielmehr von ihrer Neugierde her. Athene waren unglaublich neugierig. Vers 21, alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen. Und wenn sie das nicht fertig brachten, wenigstens etwas Neues zu hören. Und das ist auch etwas Wichtiges. Die Menschen sind im Allgemeinen sehr neugierig. Und das sollen wir ausnutzen. Da können wir einhaken an der Neugierde. Zum Beispiel vor Jahren, da hatten wir in einer großen Überbauung gewohnt mit 350 Wohnungen. Und da kennt man ja nicht so, kennt nicht jeder jeden. Und da gab es da eine sehr neugierige Frau. Meine Frau ging mit dem kleinen Kind oder mit den kleinen Kindern spazieren und dann wehen sie ihr und sagt sie, was arbeitet eigentlich ihr Mann? Die hat offensichtlich im Telefonbuch nachgeforscht und wollte wissen, was macht der? Und dann hat meine Frau ihr erklärt, was er macht. Und das war natürlich der Einstieg, um das Evangelium, um aufs Evangelium zu kommen. Und das ist ja toll, dass Leute, die wollen Dinge wissen, und die Neugier müssen wir ausnutzen. Zum Beispiel, ein Bruder in Österreich, der hatte einen Mitarbeiter am Arbeitsplatz, von dem wusste er, hat Probleme mit seinen Kindern. Und dann hat er mal dem Bruder gesagt, du, wie erzieht ihr eure Kinder? Sagt er, wir erziehen sie nach einem Buch. Dann später kommt er wieder, was ist das für ein Buch? Und dann sagt er, ich sag dir das nicht, weil du willst mich dann sowieso auslachen. Nein, ich lache dich nicht aus. Er sagt dir es nicht. Später kommt er wieder, du, was ist das für ein Buch? Hat er gesagt, ich sag's dir nicht, du wirst mich auslachen. Nein, ganz bestimmt nicht. Dann sagt er, gut, weißt du was, ich lade dich ein mit deiner Frau zum Nachtessen und dann, wenn die Frauen zusammen abwaschen, dann zeige ich dir das Buch. Der hat das so gemacht und wir haben Abend gegessen und als fertig war, die Frauen wollten abwaschen, sagt er, zeigst du mir das Buch? Gut. Da hat er die Bibel geholt.
Die Bibel?
Ich habe ja gesagt, du wirst mich auslachen. Nein, nein, ich lache dich nicht aus. Ja, gehen wir weiter zu Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und die Gegenstände eurer Verehrung betrachtete, fand ich auch einen Altar, an welchem die Aufschrift war, dem unbekannten Gott. Es war so, es gab ein Gesetz, dass man den Areopag nicht loben darf. Das war intelligent, denn das war eine Vorsichtsmaßnahme, dass man nicht schmeicheln konnte, um die Richter eben zu bestechen mit schönen Worten. Und jetzt benutzt der Apostel Paulus hier einen interessanten Ausdruck, den Göttern oder den Götzen sehr ergeben. Ganz wörtlich heißt das im Griechischen, das sagt die alte Elberfelder in der Fußnote, der Dämonenverehrung ergeben. Aber das Wort Dämonen hatte nicht einen schlechten Klang wie für uns. Wir benutzen vom Neuen Testament her das Wort Dämonen für böse Geister. Aber bei den alten Griechen war ein Dämon ein Halbgott. Das war nicht etwas Negatives. Also der Apostel Paulus benutzt hier einen Begriff, der so ganz allgemein übersetzt, würde das bedeuten, dass ihr sehr religiös seid. Aber der Ausdruck war nicht negativ, musste auch nicht unbedingt positiv sein. Also ziemlich unklar. Man kann sagen, der Apostel Paulus benutzt einen Gummibegriff. Er wollte ja nicht loben. Und er wollte auch nicht die Türe gleich zuschließen. Nicht wahr? Er hat nicht wie im Römerbrief, Römer 1, Vers 18, da spricht er zu Gläubigen und beschreibt die Heidenwelt. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit der Menschen, die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Und dann zeigt er, wie die Heiden, obwohl sie Gott kannten, nichts von ihm wissen wollten, sondern in Torheit verfielen und so weiter. So beginnt er nicht. Denn da hätten sie gleich nichts mehr hören wollen. Er sagt, ich sehe, ihr seid sehr religiös. Ja gut, wir sind religiös, stimmt. Und dann sagt er, ich habe einen Stadtrundgang gemacht. Und jetzt sehen wir, das hat sich gelohnt. Der Apostel Paulus hat die Stadt Athen erkundet. Und das war eine gute Vorbereitung fürs Evangelium, um sich zu überlegen, wo kann ich einsetzen? Wo kann ich ansetzen? Und darum ist es wichtig, dass wir uns für die Leute interessieren, wie sie heute denken. Was für sie wichtig ist, was für sie unwichtig ist, wie sie argumentieren. Und dann wissen wir, wo haben wir Möglichkeiten, wo wir mit dem Evangelium ansetzen können. Wir können nicht irgendwo ansetzen, wenn wir sagen, du bist ein Sünder. Was
ein Sünder.
Es gibt doch gar keine Sünde. Da müssen wir weiter hinten ansetzen und müssen überhaupt mal erklären, dass es einen Schöpfergott gibt, dem wir verantwortlich sind. Und diese Verantwortung haben wir nicht Genüge getan und darum sind wir Sünder. Aha, dann wird es verständlich. Aber sonst, wenn wir irgendwo beginnen und die verstehen das gar nicht. Und so müssen wir eben die Stadt erkunden, um zu sehen, was dahinter steckt. Aber eben nicht blauäugig. Ich weiß, es gibt ja die Leute, die interessieren sich für alles. Sind so offen für alles. Nein, der Apostel Paulus sah diese Bilder und es hat ihn innerlich erregt zu sehen, das ist alles Dämonie. Auch diese hohe Kunst der Griechen ist zutiefst Dämonie. Also, wir müssen die Dinge wirklich beurteilen im Licht des Wortes Gottes und das Böse auch wirklich verurteilen und nicht irgendwie denken, es ist neutral. Aber wir müssen die Menschen kennen, wie sie denken. Und darum war es ja gar nicht so schlecht, dass man früher lernen musste, was wissenschaftlicher Materialismus ist. Ja, dann kann man jetzt auch heute noch die SPD-Leute und die Grünen, die kann man abholen, weil man weiß, wie die denken. Und weiß, wo die ansetzen. Die haben keine Grundlage ihres Denkens. Da können wir sie holen. Dann sagt er, ich bin herumgegangen, habe die Gegenstände eurer Verehrung betrachtet. Und da fand ich einen Altar, auf welchem die Aufschrift war, dem unbekannten Gott. Da hat der Apostel Paulus ein Altar gefunden mit dieser Unschrift, dem unbekannten Gott. Und er wusste garantiert, was die Vorgeschichte war. Jetzt gehen wir noch weiter zurück als Sokrates. 600 vor Christus, Pest in Athen. Die Menschen starben dahin wie Fliegen. Sie opferten allen Göttern. Das war eine große Arbeit, nicht in Athen. Und es änderte sich nichts. Und da hat der Areopag beschlossen, wir schicken eine Gesandtschaft auf die Insel Kreta, um den Weisen Epimenides zu holen. Der soll uns raten, was wir tun sollen in dieser Not. Und wir sind gegangen, haben Epimenides geholt und der hat von dem Areopag erklärt, ihr habt allen Göttern in Athen geopfert, aber das hat nichts genützt. Ihr habt den Gott verpasst, dem ihr opfern solltet. Ihr müsst dem unbekannten Gott opfern. Und das haben sie gemacht. Die haben Altäre errichtet mit der Inschrift, dem unbekannten Gott. Und dann hörte die Pest auf. Und jetzt kommt der Apostel Paulus über 650 Jahre später, findet da noch einen Überrest, einen archäologischen Überrest, kann man sagen, aus der Zeit. Und dann sagt er, ich habe das gefunden, dem unbekannten Gott. Und jetzt, was erklärt er? Den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehret. Diesen verkündige ich euch. Das war keine Beleidigung, dass er sagt, ihr kennt ihn nicht. Das haben sie ja selber drauf geschrieben. Dem unbekannten Gott. Ihr verehrt ihn, obwohl ihr ihn nicht kennt, und genau diesen unbekannten Gott verkündige ich euch. Und jetzt war die Gefahr, war gebannt, nicht wahr? Paulus konnte sagen, ich bringe keinen fremden Gott nach Athen. Ihr verehrt ihn hier, nur wisst ihr nicht, wer er ist. Und jetzt erkläre ich euch, wer das ist. Diesen verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, dieser, in dem er der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe. Jetzt erklärt er zuerst, es gibt einen Schöpfergott. Der hat alles gemacht. Also das Ganze mit der Evolution, das könnt ihr vergessen. Das ist nicht so Zufall entstanden, sondern dieser unbekannte Gott, das ist der Schöpfergott. Und er hat alles gemacht. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Aber er braucht uns Menschen nicht. Der wohnt nicht in Tempeln, die wir Menschen gemacht haben. Er braucht nicht, dass wir ihn bedienen. Er ist ja über allem. Das hat den Epikureern dann doch wieder gepasst. Die haben ja gedacht, die Götter, die es gibt, die haben mit den Menschen nichts zu tun. Also, die brauchen die Menschen nicht. Und der Apostel Paulus sagt genau, der Schöpfer Gott braucht die Menschen nicht. Aber, jetzt sagt er umgekehrt, er tut aber uns Gutes, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Aber er interessiert sich für uns. Aha, das war dann doch wieder ganz anders, als was die Epikureer dachten. Er braucht uns nicht und trotzdem liebt er uns. Und dann geht das weiter. Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen. Jetzt sagt der Apostel Paulus, eigentlich ist die ganze Menschheit eine Familie. Wir stammen nämlich alle von gemeinsamen Ureltern ab. Ich muss erklären, das war eigentlich in Griechenland so die ganz große Frage um 600 vor Christus. Warum gibt es eigentlich verschiedene Stämme und Völker? Woher kommen wir? Und das hat ausgelöst, dass überhaupt eine griechische Philosophie entstand. Und die Sokratiker, die Stoiker haben gelehrt, eigentlich sind wir Menschen Weltbürger. Das ist eigentlich so kleinbürgerlich, würde man heute sagen, wenn man denkt, wir sind dieser Stamm, wir sind dieses Stamm, wir sind dieses Volk und wir grenzen uns davon ab, wir sind alle Weltbürger. Und da haben die gut zugehört, was Paulus sagt. Gott hat aus einem Blut alle Menschen gemacht. Ja, wir sind eine ganz große Menschenfamilie. Und weiter. Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Da wird erklärt, dass also die verschiedenen Völker haben sich weltweit ausgebreitet und haben so ihre Gebiete in Anspruch genommen. Da geht es um 1. Mose 11, Turmbau, Sprachverwirrung, und dann sind die verschiedenen Stämme ausgewandert. Und da wird erklärt nun durch den Apostel Paulus, das war nicht ein Zufall, wo die Völker hingekommen sind, sondern Gott hat das geführt und auch die Grenzen, die dann ihre Gebiete ausgemacht hat, war alles in der Vorsehung Gottes geleitet. Nicht zufällig, dass die germanischen Stämme sich da angesiedelt haben und dann die Kelten dort und so weiter. War alles geführt von Gott eben, der sich um die Menschheit kümmert, obwohl sie ja von ihm weggegangen ist. Das Ziel war nämlich, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Merken wir, wie taktvoll der Apostel Paulus das beschreibt. Er sagt nicht, wisst ihr, ihr seid alle blinde Leute. Und diese Philosophen, das sind blinde Leiter von Blinden. Nein, er sagt es ganz fein. Er sagt, alle Menschen sind eine große Einheit und Gott möchte, dass die Menschen Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend finden und fühlen möchten. Das bedeutet, sie sind blind. Aber er benutzt nicht das Wort blind, aber es bedeutet genau das Gleiche. Und er sagt aber nicht ihr, dass ihr tastend fühlend, sondern er sagt das indirekt in dritte Person Mehrzahl. Es sagt die volle Wahrheit, nur ist es einfach nicht so hart, so brutal. Aber er erklärt, alle Menschen sind blind. Und Gott möchte, dass sie ihn suchen. Und dann sagt er noch, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Gott ist ja allgegenwärtig. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Das ist ein Zitat von Epimenides. Wir wissen aus welcher Schrift. Also der Mann, der das vorgeschlagen hat mit den Altären, der hat diesen Satz Paulus zitiert. Da haben die Spötter gedacht, denken können, oh, wir haben gesagt, das ist ein Körnerpicker. Aber der kann im richtigen Moment das richtige Zitat bringen aus unseren Schriften. Ist ja schon interessant, nicht wahr? Und dann gibt Paulus gerade noch eins drauf. Wie auch etliche euer Dichter gesagt haben, denn wir sind sein Geschlecht. Dieses Zitat kennen wir auch aus einer Quelle. Paulus wusste, es waren mehr, die das gesagt haben, aber wir wissen, dass aus Aratus ein stoischer Philosoph 270 vor Christus.
Da haben die Stoiker wahrscheinlich schon gestaunt.
Im richtigen Moment pickt er schon wieder das richtige Korn. Denn wir sind sein Geschlecht. Und jetzt geht es weiter. Da wir nun Gottes Geschlecht sind. Also Paulus argumentiert logisch weiter. Also eure Dichter haben gesagt, wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Golde oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Ich muss nämlich noch erklären, es gab ein Gesetz, vor dem Areopag musste man immer logisch reden. Und wenn man unlogisch sprach, wurde man abgebrochen. Also was Paulus hier immer noch spricht, zeigt, das war alles logisch für sie. Und wir müssen nämlich denken, Logik, woher kommt das? Nun, das kommt aus Gott. Im Johannesevangelium lesen wir, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wir wissen vielleicht, dass das Wort auf Griechisch Logos heißt. Und von daher kommt Logik. Der Jesus wird als der Logos bezeichnet. Und dann in Johannes 1, Vers 3 wird gesagt, dass durch ihn alles erschaffen worden ist. Und darum ist die ganze Natur voll von Ordnung, Harmonie und eben Logik. Und wir können die Zusammenhänge in der Natur können wir mathematisch beschreiben. Woher kommt das? Wenn wir mit dem Evolutionist sprechen und sagen wir, woher kommt die Welt? Ja, alles durch Zufall, selbst entstanden. Ja, warum gibt es denn Logik? Ja, wenn alles durch Zufall, also durch Unsinn entstanden ist, dann dürfte es doch gar keine Logik geben. Und du argumentierst immer logisch. Und du versuchst sogar logisch zu argumentieren gegen unseren Glauben an Schöpfung. Du benutzt ein völlig falsches Fundament. Du hast keine Begründung, warum alles logisch sein soll. Und du argumentierst mit Logik. Das ist wie jemand, der sagt, es gibt keine Luft. Und dann argumentiert er gegen uns und sagt, nein, es gibt keine Luft. Und noch niemand hat jemand die Luft greifen können und so weiter. Aber um zu argumentieren, muss er ständig atmen. Um zu sprechen, braucht er ständig die Luft. Und so ist es. Die Evolutionisten brauchen die Wahrheit Gottes. Darum ist die Welt logisch. Die brauchen sie, um gegen die Wahrheit zu kämpfen. Das ist schon etwas ganz Komisches, ja? Aber wir sehen, in der Bibel werden die Dinge immer begründet, erklärt. Und der Apostel Petrus sagt in 1. Petrus 3, Vers 15, dass wir denen, die Rechenschaft fordern über unseren Glauben, sollen wir Antwort geben. Rechenschaft ablegen über unseren Glauben. Warum glauben wir das? Warum sind wir überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist? Wir sollen ihnen das erklären. Und so sagt der Apostel Paulus, da wir nun sein Geschlecht sind, dann dürfen wir doch nicht meinen, dass das Göttliche ein Standbild aus Gold, Silber oder Stein sein kann. Ein Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen. Also wenn ihr schon glaubt, dass wir Gottes Geschlecht sind, dann ist doch Gott größer als wir. Aber alle Kunst, die wir herstellen, kann doch nicht größer sein als wir. Alles, was wir tun, ist doch eigentlich weniger als wir. Also kann das nicht Gott sein?
Ja, ist logisch.
Also das kann nicht eben eine Projektion des Geistes sein. Und der Erfindung des Menschen gleich sei. Und jetzt kommt Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle, allenthalben, das heißt an allen Orten, Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Nun, sagt der Paulus, jetzt ist die Zeit der Unwissenheit vorbei. Die Zeit der Unwissenheit hatte begonnen in Babel, als die Menschen sich von Gott abgewendet haben. Sie sind ihre eigenen Wege gegangen und haben ihre Religionen überall aufgebaut, auf allen 5 Kontinenten. Und jetzt ist die Zeit, wo das Evangelium allen Völkern gepredigt werden soll, jetzt ist sind die Zeiten der Unwissenheit vorbei. Und jetzt will Gott, dass die Menschen an allen Orten auf der Welt Buße tun. Und dann erklärt er weiter, Gott hat eine Zeit bestimmt, der wird einmal die ganze Welt richten. Merken wir, der Apostel Paulus spricht über den Schöpfergott. Und dann erklärt er, und Gott ist auch der Richtergott, dem wir einmal Rechenschaft ablegen werden. Und dann sagt er, aber dieser Richter, das ist ein Mann, der aus den Toten auferstanden ist. Und da spricht er über den Erlöser. Dass eben der Herr Jesus gekommen ist, dass er gestorben ist für unsere Sünden und als Sieger wieder auferstanden ist. Also er erklärt alles. Den Schöpfergott, den Richtergott und dann wird deutlich, warum wir einen Rettergott brauchen. Und so können wir wirklich lernen, wir müssen alles in die Evangeliumsverkündigung hineinnehmen. Aber der Apostel Paulus wusste, jetzt hat er einen Begriff benutzt, jetzt hängen die in der Logik ab. Auferstehung. Das ist ein Problem, ja. Das verstehen sie einfach nicht. Aber hängt natürlich zusammen mit ihrer Kultur. Und dann sagt er, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Und jetzt ist fertig. Jetzt kann er nicht mehr weitermachen. Aber das hat er schön gespart auf den Schluss. Er konnte ja wohl wissen, dann brechen die mich ab. Und tatsächlich, als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Wahrscheinlich haben Epikuräer am meisten gespottet. Die haben ja geglaubt, es gibt gar keine Seele. Unabhängig vom Körper. Alles besteht aus Atomen. Und wenn der Mensch stirbt, dann fallen die Atome auseinander. Auch die Seele besteht aus Atomen. Und dann fällt alles auseinander. Und er spricht von Auferstehung. Die mussten ganz laut lachen. Aber es gab auch andere. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Also ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Etliche Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter welchen auch Dionysius war, der Areopagit, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Es gab auch solche, die fanden, ist gar nicht so schlecht, was der da erzählt. Und da ist ein Interesse entstanden. Die sind nicht bekehrt. Auf die müssen wir ein Auge haben. Die müssen wir einladen in den Hauskreis. Mit denen müssen wir weiterfahren. Und dann gibt es noch solche, die haben sich gerade bekehrt. Und so werden wir immer mit diesen drei Gruppen zu tun haben. Es gibt Leute, die lachen. Und damit müssen wir leben. Die sagen, wir sind Saatkrähen und Körnerpicker und so weiter. Das ist ja gleich. Und dann gibt es solche, die sind interessiert. Denen müssen wir weiterhelfen. Und dann gibt es solche, die kommen zum Glauben. Und so lernen wir wirklich anhand dieses Beispiels, aber nicht nur an diesem Beispiel, sondern wir können die ganze Apostelgeschichte so lesen, wie haben diese ersten Zeugen das Evangelium verkündigt, in ganz unterschiedlichen Umständen. Eben in Athen war das ganz anders, als wenn Stephanus in Jerusalem Zeugnis abgelegt hatte. Da konnte er sofort all die Bibelverse erwähnen und die Leute wussten gerade, wovon er sprach, weil die Leute kannten die Bibel, aber in Athen kannten sie die Bibel nicht. Aber was der Apostel Paulus hier erzählt, wir könnten am Rand, könnten wir ständig Bibelstellen hinschreiben. Das war rein biblische Verkündigung. Alles können wir genau belegen. Das kommt von daher, 1. Mose 11, das kommt aus Jeremia, über die Allgegenwart Gottes, das kommt von daher, alles biblisch. Nur hat er jetzt ihnen nicht sagen können, so, und jetzt lesen wir in 3. Mose. Was ist das? Ja, aber die ganze Verkündigung ist biblisch abgedeckt, aber er hat es so dargelegt, dass diese Menschen es möglichst gut verstehen konnten. Von dem Standpunkt aus, wo sie standen. Und so können wir auch da lernen, dass wir die Menschen dort abholen, wo sie sind.